Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Waffenlieferungen an die Ukraine notfalls noch jahrelang. Diese Zusage gab es jetzt in Richtung Kiew von den G7 Außenministerinnen und Ministern. Das zweitägige Treffen war bestimmt vom Krieg gegen die Ukraine. Und welche Zusagen und Forderungen es noch gab, hören Sie gleich. Der erwartete NATO-Beitritt von Finnland und Schweden ist das zentrale Thema des Treffens der Außenministerinnen und Minister des Militärbündnisses, das heute in Berlin beginnt. Die Türkei stellt Bedingungen, um was es genau geht und wie die Reaktionen darauf sind. Darüber sprechen wir mit unserem beobachtenden Korrespondenten. Die Agrarminister der G7-Staaten haben das indische Ausfuhrverbot für Weizen kritisiert. Auch über dieses Treffen gibt es ausführliche Informationen. Der Krieg gegen die Ukraine geht parallel zu all diesen politischen Begegnungen ja weiter. Die Ukraine leistet Widerstand. Mit welcher Wirkung, das hören Sie dann. Die Beerdigung der im Westjordanland getöteten Reporterin in Jerusalem wurde von gewaltsamen Zusammenstößen überschattet. Der Einsatz der israelischen Polizei ist auf internationale Kritik gestoßen. Das wird Thema sein. Bevor wir zum Sport kommen, Bundesliga, Champions League, Europa League. Ergebnisse präsentiert Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Gentechnisch verändert, um die Tücken der Kennzeichnungspflicht geht es dann im Anschluss an diese Sendung in unserem Hintergrund ab 20 vor 7. Gemeinsam gegen Putins Handeln, so kurz zusammengefasst die Haltung der Teilnehmenden beim Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister. Das Treffen im Weißen Haus an der Ostsee ist zu Ende und in der Abschlusserklärung formulieren es die Unterzeichnenden deutlich. Russlands Isolation, sowohl politische als auch wirtschaftliche, wird von den 7 Industrienationen weiter betrieben werden, wenn Moskau den Krieg nicht beendet. Und Deutschland und die anderen G7-Staaten wollen der Ukraine notfalls noch jahrelang Waffen und andere militärische Ausrüstung liefern. Frank Kapelan über dieses Treffen, das thematisch und atmosphärisch so sehr überschattet und bestimmt war von diesem Krieg.
Energisch und mit großer Entschlossenheit in der Stimme trägt Annalena Baerbock die G7-Beschlüsse vor. Die Außenministerin gibt ein minutenlanges Statement ab. Das ist womöglich das ungewöhnlichste Treffen der G7, das wir jemals erlebt haben, meint Baerbock. Ein kurzer Spaziergang durch den Park von Schloss Weißenhaus mit ihren Amtskollegen, das obligatorische Familienfoto, ja, auch das hat es gegeben, aber der Krieg Putins trübt die Idylle bis zur letzten Minute.
Wie wir jetzt handeln oder aber auch wie wir nicht handeln, wird für viele Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte unser Miteinander auf der Welt prägen. Deswegen ist ein Wegducken oder Zaudern und Zögern für uns, für mich persönlich, keine Option.
Baerbock wird einen Moment lang persönlich. Teilt der Kanzler ihre Ansicht? Gestern hatte Olaf Scholz weitere Zusagen an die Ukrainer vermieden. Er war es in den vergangenen Wochen, dem Zögerlichkeit vorgehalten wurde, während seine Außenministerin auf weitere schnelle Waffenlieferungen drängte. Dmytro Kuleba, der ukrainische Außenminister, war mit dem Ruf nach Kampfflugzeugen ins Ostseebad gekommen. Dem werden die G7 nicht folgen. Aber die demokratischen Industrienationen wollen weiter helfen.
Und zwar mit Waffen, die wir liefern können.
Flugzeuge können eben nicht geliefert werden. Das hatte auch der EU-Außenbeauftragte betont. Dafür würden die zusätzlichen 500 Millionen Euro gar nicht ausreichen, so Josep Borrell, der mit einer entsprechenden Geldzusage nach Weißenhäuserstrand gekommen war. Vor allem aber könnte die Bereitstellung von Kampfjets dazu führen, dass die NATO endgültig Kriegspartei würde. Grundsätzlich aber kann die Ukraine eine nochmals deutlich gesteigerte Lieferung von Waffen erwarten.
It's very important at this time that we keep up the pressure on Vladimir Putin by supplying more weapons to Ukraine by increasing the sanctions.
Wir müssen den Druck auf Putin aufrechterhalten, so die britische Außenministerin Liz Truss, mit Waffenlieferungen und mit verschärften Sanktionen. Welchen Part Deutschland am Ende übernehmen wird, bleibt unklar. Baerbock konzentriert sich vielleicht auch deshalb auf einen anderen Punkt des G7-Treffens, die Angst vor einer weltweiten Ernährungskrise durch den Krieg.
Wir dürfen nicht naiv sein. Das ist kein Kollateralschaden. Es ist ein ganz bewusst gewähltes Instrument in einem hybriden Krieg, der gerade geführt wird.
Der russische Diktator exportiert selbst kein Getreide mehr. Der ukrainische Seehafen Odessa kann nicht mehr angelaufen werden. 25 Millionen Tonnen lagern dort in den Silos, die in vielen Ländern Afrikas dringend erwartet werden. Putin nutzt Weizen als Waffe und sorgt für Desinformation, so Annalena Baerbock.
Nichtsdestotrotz wird dieses Narrativ, dass es Sanktionen sind, die die Ernährungspreise explodieren lassen, weiter bedient.
Irritiert sind die Außenminister darüber, dass der türkische Präsident Erdogan den Beitritt Finnlands und Schwedens in die NATO infrage stellt. Eigentlich sollte doch jeder froh darüber sein, dass Demokratien mit starken Verteidigungsfähigkeiten das Bündnis stärker machen, erklärt Baerbock. Sie unterstütze den Wunsch beider Länder nach Zugehörigkeit zum transatlantischen Bündnis. Erdogan dagegen hatte sich überraschend distanziert über die Erweiterung geäußert. Insbesondere Schweden hält er vor, sich nicht genügend von der kurdischen Arbeiterpartei PKK zu distanzieren. Am Abend werden sich die Außenminister der NATO in Berlin mit dem Beitrittsprozess beschäftigen.
Und wir gehen von der Ostsee an die Spree. In Berlin sind nämlich die NATO-Außenministerinnen und Minister bereits zusammengekommen oder eingetroffen. Und natürlich wird es auch bei dieser Begegnung um den russischen Krieg gegen die Ukraine gehen. Aber da eben auch, wie im Beitrag von Frank Kapellan gerade gehört, um die erwarteten NATO-Beitrittsanträge Finnlands und Schwedens. Klaus Remme beobachtet für uns das NATO-Treffen und ist uns jetzt aus Berlin auch zugeschaltet. Herr Remme, der türkische Präsident Erdogan hat Einwände gegen die Beitrittspläne der nordischen Länder, die, so begründet er, Heimat terroristischer Organisationen seien. Da gab es jetzt schon eine Relativierung eines türkischen Sprechers. Aber gab es auch von Seiten der NATO-Verbündeten über die G7 hinaus schon Reaktionen?
Na, Frau Enzinger, ich glaube, Frank Kapellan hat es eben gesagt, dieser Einwand vor allen Dingen so offensiv, wie er von Präsident Erdogan formuliert worden war, kam überraschend, denn es hat ja nicht gemangelt in den letzten Tagen länderübergreifend an positiven Wortmeldungen und Kommentaren auf diese Willensbildung in Finnland und Schweden, auch wenn diese noch nicht in formellen Beitrittsanträgen münden. Das soll ja erst in den nächsten Tagen der Fall sein. Und Sie haben die Relativierung erwähnt. Ein Sprecher Erdogans hat heute widersprochen. Damit wolle man nicht in erster Linie den Beitritt dieser beiden Länder in die NATO blockieren, sondern man weise lediglich darauf hin, dass alle NATO-Länder Sicherheitsinteressen haben und man wolle sicherstellen, dass die türkischen berücksichtigt werden. Das Treffen selbst beginnt in diesen Minuten. Sie haben es gesagt, eigentlich ist keine Begrüßung notwendig, denn bis auf den japanischen Amtskollegen haben sich alle gesehen vor wenigen Stunden in Schleswig-Holstein. Es ist das Treffen der NATO-Außenminister. Da kommen jetzt noch viele dazu, aber aus dem Kreise der G7 sind fast alle da.
Und Sie haben es gesagt, die Türkei hat relativiert. Wir wissen aber jetzt nicht genau, wie das Verfahren weitergehen wird und welche Rolle die Türkei da spielt. Welche Rolle kann sie denn spielen? Wie wichtig ist die Türkei bei den Beitrittsgesuchen Finnlands und Schwedens?
Ja, sie ist genauso wichtig wie alle anderen 29 NATO-Staaten. Ein Veto reicht und dann kann dieser Beitritt nicht vollzogen werden. Das wissen alle, das wissen auch die Beitrittskandidaten. Einer der ersten, die hier am frühen Abend in Berlin ins Auswärtige Amt kamen, war der finnische Außenminister Pekka Haavisto. Und der sagte, wir wissen darum, dass das auch einmal stolpern und haken kann. Wir wissen, dass das mehrere Monate dauern kann. Er habe mit seinem türkischen Amtskollegen Çavuşoğlu gesprochen, um, wie er wörtlich sagte, den Druck, die Spannung ein bisschen rauszunehmen. Man sei da dialogbereit. Aber es zeigt einmal mehr, dass die Phase, in der der Beitritt Finnlands und Schwedens ratifiziert werden muss von allen 30 Mitgliedstaaten, das ist das, was die Finnen die graue Periode nennen, wo man noch nicht den Schutz von Artikel 5 genießt, der sogenannten Beistandsklausel, und möglicherweise besonders verwundbar ist gegenüber Russland, dass man da Unterstützung erfährt. Das ist der Fall, und Haavisto verwies auf die EU und auf die Unterstützung, die von dort kommen kann.
Many of the member states have announced that we are already covered by the Article 42.7, even when we are not a NATO member. All these kind of announcements are very important for us.
Er sagte, diese Unterstützungserklärungen seien sehr wichtig, und er verwies auf den EU-Vertrag § 42 Absatz 7, in dem sich die Mitglieder zu voller Unterstützung im Falle eines Angriffs verpflichten.
Und wenn wir dabei kurz auch noch bleiben, auf Reaktionen ansprechen über den, auf den Beitrittswunsch Finnlands. Sie haben es gesagt, da geht es ja um Sicherheitsinteressen. Auch Putin hat inzwischen reagiert auf diesen Beitrittswunsch, nämlich wie?
Ja, wir haben in den vergangenen Wochen mehrfach Drohungen gehört, wenn man sie so interpretieren will, zumindest Ankündigungen von Gegenmaßnahmen, Reaktionen, Vergeltungsmaßnahmen, wenn man will, die Stromlieferungen aus Russland, das ist so konkret, wie man es im Moment machen kann, wurden eingestellt von Russland nach Finnland. Das klingt möglicherweise dramatischer, als es ist. Zumindest die Finnen reagieren da relativ gelassen, denn sie bekommen unterhalb von 10% ihres Stroms aus Russland und können diese Lücke kompensieren. Haavisto wies darauf hin, dass der finnische Präsident mit Wladimir Putin telefoniert habe, ihn über die Beitrittspläne unterrichtet habe. Hören wir ein paar Sekunden.
The border is peaceful and we want to maintain that border peaceful. It's very important that we communicate with our neighbor. We don't ask any permission for our political steps, but we communicate.
Also wir fragen da nicht nach Erlaubnis, sagte er, aber wir kommunizieren, denn die Grenze ist friedlich und sie soll friedlich bleiben.
Das Zusammentreffen der NATO-Vertretungen, Klaus Remme berichtet, darüber beobachtet es weiter für uns. Herzlichen Dank dafür. Der Krieg gegen die Ukraine hat Auswirkungen auf die globale Lebensmittelversorgung unter anderem auch. Der Weizenmarkt ist enorm unter Druck geraten und gerät noch mehr unter Druck, nachdem jetzt nämlich auch der weltweit zweitgrößte Weizenproduzent Indien den Export des Getreides mit sofortiger Wirkung verboten hat. Was tun? Darüber haben die G7 Agrarministerinnen und Minister in Stuttgart gestern und heute unter anderem beraten. Heute ging es dann auch noch um die Frage, wie Landwirtschaft nachhaltiger gestaltet werden soll angesichts der Klimakrise. Unser Korrespondent in Baden-Württemberg, Thomas Wagner, der hat diese Begegnung verfolgt, zu der auch Landwirte aus Baden-Württemberg gekommen sind, um diese Forderungen anzubringen.
Klare Herkunft für jeden sichtbar, anstatt Mogelpackungen aus Billigimport.
Und zwar geht es hier um Versorgungssicherheit, zur kurzfristigen Stabilisierung der Liquidität der Landwirtschaft, fordern wir ein Aussetzen der Mineralölsteuer für Agrardiesel.
Protestierende Landwirte vor dem Schloss Hohenheim bei Stuttgart, dem offiziellen Tagungsort der G7 Agrarminister. Die allerdings bekamen von all dem nichts mit. Kurzfristig wurde die Konferenz in ein nahegelegenes Hotel verlegt, samt Abschlusspressekonferenz. Doch das von den protestierenden Landwirten angesprochene Thema Versorgungssicherheit spielte auch dort eine Rolle. Die wichtigste sogar.
Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine, nämlich nicht nur die Klimakrise, bedroht die Ernährungssicherheit, sondern auch der Krieg hat den Druck auf die globalen Ernährungssysteme nochmals massiv erhöht.
Damit war der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen als Gastgeber auch schnell beim beherrschenden Thema des G7-Agrarministertreffens.
Und die Hälfte der Weizenanbaufläche liegt in den umkämpften Gebieten im Osten des Landes. 20 Millionen Tonnen Getreide lagern noch in den Silos und müssen dringend abtransportiert werden, um Platz zu machen für die neue Ernte.
Dringend abtransportieren, aber wie? Schließlich liegen die ukrainischen Schwarzmeerhäfen unter Beschuss der russischen Armee, sind geschlossen. Die G7-Agrarministerkonferenz, so Cem Özdemir,
begrüßt es sehr, dass Kommissar Wojciechowski da entsprechende Initiative gestartet hat in Sachen Verkehrswege.
Getreide aus der Ukraine über die Donau und die Balkanstaaten auf dem Landweg gar ausführen. Experten beäugen diese Alternativen sehr skeptisch. Sebastian Hess ist Professor für Agrarmärkte an der Universität Hohenheim bei Stuttgart.
Die Lager zu leeren mit Hilfe von Landtransporten, das ist eben viel, viel schwieriger als über die Seehäfen. Denn man kann sich vorstellen, was ein Hochseeschiff laden kann an Getreide, das ist ein Vielfaches von dem, was man zum Beispiel in Eisenbahnwaggons oder gar auf Lkw packen kann.
Hinzu kommt, nicht nur aus der Ukraine kommt weniger Getreide auf die Weltmärkte. Heute hat auch Indien als weiterer wichtiger Getreideproduzent angekündigt, keine Exporte mehr in andere Länder. Vorrang habe nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer beispiellosen Hitzewelle die Versorgung der eigenen Bevölkerung. Ein Beispiel, dem andere Länder, so Experte Sebastian Hess, durchaus folgen könnten.
Man könnte sagen, das ist der gleiche Effekt, wie wir es bei Privathaushalten als Hamsterkäufe manchmal bezeichnen. Das erleben wir eben bei Staaten, die sagen, wir halten jetzt unsere Mengen im Land, verbieten die Ausfuhr.
Zwar habe man für den Exportstopp Indiens durchaus Verständnis, so Landwirtschaftsminister Cem Özdemir.
Indien hat ja selber wegen der jüngsten Hitzewelle die Ertragsschätzung in Höhe von 110 Millionen Tonnen um rund ein Viertel nach unten korrigiert. Und der Exportstopp betrifft Länder wie Bangladesch und Nepal, die dringend darauf angewiesen sind.
Daher soll beim nächsten G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs, bei dem Indien als Gast teilnehmen wird, über das Thema nochmals geredet werden. Alles in allem sprachen sich die G7 Agrarminister in Stuttgart für mehr globale Preiskontrollen bei Agrargütern aus, aber auch für mehr Investitionen in kleinbauerliche Strukturen in aller Welt.
Es sind manchmal so einfache Dinge wie Kühlmöglichkeiten, Transportmöglichkeiten, Straße, Schiene, was auch immer. Damit könnte man schon wahnsinnig viel Nachernteverluste einfach ausschließen. Ich meine, es ist absurd, wenn Sie 50% des Verlustes reduzieren können, hätten Sie genug Lebensmittel für die gesamte Menschheit.
Cem Özdemir im Beitrag von Thomas Wagner. Internationale Beratungen also zu Ukraine-Hilfe und Lebensmittelversorgung. Deutschland und die anderen G7-Staaten wollen der Ukraine notfalls also noch jahrelang Waffen und andere militärische Ausrüstung liefern. Das ist ein Ergebnis des Außenministerinnen-Treffens. Wie lange dauert aber dieser Krieg noch? Russlands Außenminister Lavrov hat dazu heute gesagt, das sei schwer vorherzusehen. Die Versuche des Westens, Russland zu isolieren, seien aber zum Scheitern verurteilt. Stefan Lark beobachtet die Entwicklung von Moskau aus. Die Kämpfe in der Ukraine, sie gehen weiter. Wie Russland dabei aber vorankommt, dazu gibt es unterschiedliche Aussagen.
Die russischen Truppen setzen ihre intensiven Angriffe in der Ostukraine fort, allerdings ohne dabei nennenswerte Fortschritte zu erzielen. Das behauptet jedenfalls die ukrainische Seite. Zwar meldet das Verteidigungsministerium in Moskau, dass es Luftangriffe auf mehrere ukrainische Gefechtsstände und zwei Munitionslager im Gebiet Donetsk gegeben habe. Auf der anderen Seite spricht die Ukraine davon, durch heftigen Widerstand den russischen Vormarsch im Osten des Landes abgebremst zu haben. Beispielsweise sei es gelungen, Versuche russischer Einheiten, einen Fluss zu überqueren, um dann die Stadt Severodonetsk einzukesseln, zu verhindern. Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhii Gaidai, behauptet, die russischen Truppen hätten schwere Verluste an Einheiten und Soldaten erlitten. Außerdem habe man Telefongespräche abgehört und erfahren, dass sich ein ganzes russisches Bataillon geweigert habe, weiter anzugreifen, weil sie gesehen hätten, was dann passiert. Auf Luftaufnahmen vom Flussufer sind Dutzende zerstörte Panzerfahrzeuge und zerstörte Schwimmbrücken zu sehen. Nach eigenen Angaben ist es der Ukraine auch gelungen, russische Truppen aus der zweitgrößten ukrainischen Stadt Kharkiv zu vertreiben. In seiner nächtlichen Videoansprache hatte der ukrainische Präsident Selenskyj gestern gesagt, die schrittweise Befreiung von Kharkiv beweise, dass man niemanden in der Ukraine dem Feind überlassen werde. Seine Truppen würden für die Rückeroberung aller besetzten und belagerten Gebiete kämpfen. Keine Fortschritte gibt es jedoch in Bezug auf die verletzten ukrainischen Soldaten in dem belagerten Stahlwerk Azovstal, das unverändert unter Beschuss steht. Die sehr schwierigen Verhandlungen dauerten an, so Selenskyj. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes Kirillo Budanov geht von einem Wendepunkt des Krieges im Sommer aus. Bis zum Ende des Jahres werde der Krieg für Russland mit einer Niederlage enden.
Die Ukraine meldet, den Vormarsch Russlands im Osten abgebremst zu haben. Die Informationen waren das von Stefan Lark und wir gucken kurz nach Deutschland. In den Umfragen zeigt sich ein enges Rennen. Es geht um die bevorstehende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. CDU und SPD fast gleich auf. Da hieß es, um Wählerstimmen werben bis kurz vor Schluss. Den Endspurt der Parteien hat unsere Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin Felicitas Böselager begleitet. Ein Wahlkampf, der auch von den bundespolitischen Spitzen kräftig unterstützt worden ist.
Für den Wahlkampfabschluss in Nordrhein-Westfalen reiste am Freitag Politikprominenz aus ganz Deutschland in das Bundesland. Die Grünen bekamen Unterstützung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Düsseldorf und Köln. Zu CDU-Spitzenkandidat Hendrik Wüst reiste der frisch wiedergewählte schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther an. Und in Köln warb Bundeskanzler Olaf Scholz für den SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty.
Dass wieder Respekt herrscht für die Arbeit, die die Einzelnen leisten und die wir alle miteinander zustande bringen. Wenn das alles gelingen soll, dann brauchen wir zwei Dinge. Ein NRW, das morgen funktioniert, und den richtigen Ministerpräsidenten Thomas Kutschaty.
Die Wahl in NRW gilt als Stimmungstest für die Parteien im Bund. Und so setzte sich auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in einem Interview im WDR für NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ein.
Auf dem Prüfstand steht am Sonntag die Leistungsbilanz der Regierung von Hendrik Wüst. Und ich finde, die kann sich sehen lassen. Und dafür hoffe ich, eine große Zustimmung auch in der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen zu sehen.
Merz war in den vergangenen Wochen viel im Wahlkampf im Land unterwegs gewesen. Ein Wahlkampf, der zunächst mit rauen Tönen rund um die sogenannte Mallorca-Affäre der ehemaligen CDU-Ministerin Ursula Heinen-Esser begann, aber schließlich, auch überschattet vom Krieg in der Ukraine, in einer weitgehend sachlichen Diskussion zwischen den Spitzenkandidaten endete. Dabei spielten klassische landespolitische Themen wie innere Sicherheit und Bildung eine untergeordnete Rolle. Ministerpräsident Hendrik Wüst legte den Fokus auf die energieintensive Industrie in Nordrhein-Westfalen.
Dass wir uns kräftig anstrengen, dass Arbeitsplätze sicher bleiben bei allem, was wir tun. Klimawandel und Arbeitsplätze müssen zusammenpassen. Darum geht's in den nächsten Jahren in ganz besonderer Weise.
Und Thomas Kutschaty fasste sein Hauptanliegen im Duell mit Wüst im WDR so zusammen.
Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt aller zukünftigen politischen Entscheidungen stellen. Wir haben in den letzten 2 Jahren Kinder und Jugendliche eigentlich immer nur als Schülerin oder Schüler betrachtet und nicht als Mensch. Und sie mussten so viel in Kauf nehmen und einstecken in den letzten 2 Jahren.
Zwischen Kutschaty und Wüst zeichnet sich seit einigen Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Sowohl SPD als auch CDU könnten laut Umfragen rund 30% erreichen. Wenn die Demoskopen Recht behalten, dann wird es am Ende Mona Neubauer sein, die Spitzenkandidatin der Grünen, die mit ihrer Partei entscheidet, ob die Sozial- oder die Christdemokraten in den kommenden 5 Jahren den Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen stellen. Umfragen sehen die Grünen bei 17%, ein Rekordwert für NRW. Bei der vergangenen Landtagswahl 2017 erhielten die Grünen 6,4%. Für die bisherige schwarz-gelbe Regierung wird es wohl nicht mehr reichen. Die FDP wird ihr zweistelliges Ergebnis wahrscheinlich nicht wiederholen können.
Felicitas Böselager war das. Der Tod der Al Jazeera-Reporterin im Westjordanland hat international Empörung ausgelöst. Nach wie vor ist ja ungeklärt, wer den tödlichen Schuss abgegeben hat. Bei der Beerdigung gestern hat es eine Auseinandersetzung mit der israelischen Polizei gegeben. Benjamin Hammer schildert, was genau geschehen sein soll. Eine Vorstellung davon bekommt man über ein Internetvideo, das im Moment kursiert.
Es ist nur ein kurzer Ausschnitt, ein Video, unter das jemand traurige orientalische Musik gemischt hat. Ein Video, das nicht alles zeigt. Aber dieses eine Video wird aktuell im Netz millionenfach geklickt und geteilt und sorgt für Entsetzen und Empörung. Zu sehen sind palästinensische Männer, die in Ost-Jerusalem den Sarg mit dem Leichnam der getöteten Journalistin Shirin Abu Akleh tragen. Von hinten nähern sich israelische Grenzpolizisten in voller Schutzmontur. Die Polizisten schlagen auf manche der Männer, die den Sarg tragen, mit Knüppeln ein. Ein Mann hält sich eine Hand schützend vor den Kopf, ein anderer muss den Sarg loslassen. Die Männer haben Mühe, den Sarg aufrechtzuerhalten. In einem Moment fällt er fast zu Boden. Die palästinensisch-amerikanische Journalistin Abu Akleh hatte vor wenigen Tagen vor Ort über einen Einsatz der israelischen Armee im besetzten Westjordanland berichtet. Dabei wurde sie getötet. Die Palästinenser sagen, sie sei von israelischen Soldaten getötet worden. Die israelische Armee bestätigt das nicht. Israels Regierung will den Vorfall untersuchen, wenn möglich gemeinsam mit den Palästinensern, was die bislang ablehnen. Abu Akleh wurde von vielen Menschen verehrt. Dass ihre Beerdigung nun von Gewalt überschattet wird, sorgt international für Entsetzen. Das war ein Tag, an dem wir einer bemerkenswerten Journalistin gedenken sollten, sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki. Wir wissen, dass es sehr verstörende Aufnahmen vom Trauerzug gibt. Wir bedauern, dass es ein Eindringen gab in das, was ein friedlicher Trauerzug sein sollte. Wir haben aufgerufen zu Respekt gegenüber dem Trauerzug, den Trauernden und den Familienangehörigen in dieser angespannten Zeit. Entsetzt zeigten sich auch Vertreter der Europäischen Union und der Vereinten Nationen. Der EU-Vertreter bei den Palästinensern in Ost-Jerusalem sprach von unnötiger Gewalt der israelischen Polizei. Die verteidigte ihr Vorgehen. Laut einer Absprache mit der Familie der getöteten Journalistin hätte der Sarg mit einem Leichenwagen von einem Krankenhaus zum Friedhof transportiert werden sollen. 300 Randalierer, so die Polizei, hätten das verhindert. Die Polizei habe wiederum eingegriffen, um zu verhindern, dass die Randalierer den Sarg in ihre Gewalt bringen und losmarschieren. Auf die Polizisten seien Glasflaschen und andere Objekte geworfen worden. Unser Blut und unsere Seelen opfern wir für dich, riefen die Menschen auf dem Trauerzug, der irgendwann den Friedhof auf dem Zionsberg von Jerusalem erreichte. Es war die wohl größte palästinensische Menschenansammlung seit Jahren. Diese Aufnahmen stammen von Al Jazeera, dem Fernsehsender mit Sitz in Katar, für den Shirin Abu Akleh arbeitete. Völkerrechtlich hält Israel Ostjerusalem besetzt. Die Palästinenser wollen das Gebiet zur Hauptstadt eines eigenen künftigen Staates machen. Israel wiederum erhebt Anspruch auf die ganze Stadt. Aktuell hat sich die Lage in Jerusalem weitgehend beruhigt. Insgesamt ist sie aber sehr angespannt. In den vergangenen Wochen ereigneten sich mehrere Terroranschläge durch Palästinenser in Israel. Die israelische Armee wiederum drang immer wieder in die Stadt Jenin im Westjordanland ein, von wo ein Teil der Attentäter stammt. Shirin Abu Akleh wollte einen dieser Einsätze als Journalistin dokumentieren und wurde dabei getötet.
Benjamin Hammer. Und die israelische Polizei hat angekündigt, die Gewalt bei der Bestattung der Journalistin zu untersuchen. Wir kommen zum Sport mit Matthias Friebe. Da gibt's Grund zur Freude für Stuttgart.
Der letzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga heute, der ist ja häufig dramatisch. Heute dann aber sah es eher langweilig aus über weite Strecken dieses Spieltags. Am Ende dann aber doch noch Spannung, und das lag eben vor allem an Stuttgart und einem Tor in der Nachspielzeit. Julia Metzner berichtet.
Der VfB gewinnt gegen den FC mit 2:1. In der 12. Minute hatte Sascha Kalajdzic erst einen Vollelfmeter verschossen. Der herausragende Marvin Schwebe im Kasten der Kölner hatte pariert. Aber in der darauffolgenden Ecke das 1:0 gemacht. Der Ausgleich durch Modest in der zweiten Halbzeit. Die Kölner dann plötzlich im Spiel drin. Aber in fast letzter Sekunde dann die große Erlösung, das Siegtor vom Kapitän von Wataru Endo. Stuttgart bejubelt den Last-Minute-Klassenerhalt, gewinnt mit 2:1 gegen Köln.
Das war aber nur möglich, weil gleichzeitig Hertha in Dortmund mit 1:2 verlor. Danach sah es aber ebenfalls lange Zeit nicht aus. An diesem Nachmittag Christian Schulze über die Wendung in der zweiten Halbzeit.
Pures Entsetzen bei Fans und Spieler von Hertha BSC. Die Hertha verliert in Dortmund nach 1:0 Führung am Ende doch noch mit 1:2. Dabei ging es so gut los für die Hertha. 18. Minute, Foulelfmeter nach Videobeweis. Belfoldil verwandelte zum 1:0. Hertha auf der Siegestraße, lange auf der Siegestraße. Erst in der 66. Minute der Ausgleich. Wieder ein Elfmeter nach Videobeweis, diesmal ein Handspiel. Erling Haaland in seinem letzten Bundesligaspiel verwandelte zum 1:1. Und der eingewechselte Moukoko führt Dortmund hier zum 2:1-Sieg und damit die Hertha in die Relegation.
Zum 8. Mal steigt Arminia Bielefeld aus der Fußball-Bundesliga ab. Heute gegen Leipzig hätte es ein kleines bis mittleres Fußballwunder gebraucht. Das blieb am Ende aus. Trotzdem verabschiedete sich Bielefeld mit einer kämpferischen Leistung, die Stefan Kausen gesehen hat.
Erleichterung in Leipzig in der Nachspielzeit. Das 1:1 per Kopf durch Willi Orban bringt RB tatsächlich in die Champions League. Platz 4 ist gerettet, obwohl die Mannschaft von Domenico Tedesco in der zweiten Halbzeit durch den Treffer von Serra für Bielefeld lange mit 0:1 zurücklag, aber am Ende das 1:1 reicht RB für die 4. Champions League in Folge.
Bedeutet auch, der SC Freiburg spielt in der Europa League, wird am Ende 5. Kurz bestand sogar noch die Chance auf die Königsklasse, am Ende aber verloren die Freiburger mit 1:2 in Leverkusen. Marc Eschweiler.
Durch ein Tor in der 7. Minute der Nachspielzeit feiert Leverkusen im letzten Spiel der Saison noch einen knappen, hauchdünnen Sieg. 2:1 gegen tapfer kämpfende Freiburger. Palacios mit einem Lupfer ins leere Tor aus über 50 Metern. Denn die Freiburger hatten alles nach vorne geworfen, um den 2:1-Siegtreffer zu erzielen, hatten einen Freistoß und liefen dann in diesen Konter. Zuvor ein offenes Spiel. Alario hatte Leverkusen in Führung gebracht. Haberer kurz vor Schluss ausgeglichen. Und da war kurz die Hoffnung da auf die Fußball-Champions League. Freiburg brauchte ein Tor, warf alles nach vorne und kassierte dann am Ende doch noch das 1:2.
5 Tore an der Alten Försterei in Berlin mit einem 3:2-Heimsieg gegen Bochum sichert sich Union Berlin nicht nur die 2. Europapokalteilnahme in Folge, sondern dieses Mal sogar die Europa League. Jakob Rüger dazu.
Partystimmung in Berlin-Köpenick. Sie haben es wirklich geschafft. Der erste FC Union qualifiziert sich für die Gruppenphase der Europa League und jubelt über einen 3:2-Heimsieg gegen den VfL Bochum. Der schnelle Start schon in der 5. Minute, der Kopfballtreffer von Grischa Prömel, dann in der 25. das 2:0, der Handelfmeter von Taiwo Avoni verwandelt. Aber Bochum gab sich nicht auf. der Anschlusstreffer von Zoller, dann der Ausgleich durch Eduard Löwen. Aber in der Schlussphase, in der 88. Minute, mit viel Willen Taiwo Awoniyi zum umjubelten 3:2. Der Heimsieg für den ersten FC Union.
Die anderen vier Ergebnisse heute mit kaum Auswirkungen auf die Tabelle. Wolfsburg-Bayern 2:2, Mainz-Frankfurt ebenfalls 2:2. Gladbach schlägt Hoffenheim 5:1. Nach dem Spiel verkündete Trainer Adi Hütter seinen Abschied aus Gladbach. Das gilt auch für Augsburgs Markus Weinzierl nach dem 2:1 gegen Fürth. Das alles gleich ausführlich in Sport am Samstag.
Und das waren die Informationen bis hierhin vom Sport von meinem Kollegen Matthias Friebe. Die Informationen am Abend sind zu Ende. Ich bin Petra Enzminger und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Abend.
Der Wetterbericht, die Lage. Hoher Luftdruck sorgt für zumeist ruhiges Wetter mit viel Sonnenschein. Der Nordosten wird noch von einem schwachen Tiefausläufer beeinflusst. Die Vorhersage? Nachts gering bewölkt oder klar, Tiefstwerte 11 bis 3 Grad. Am Tag sonnig oder locker bewölkt bei 20 bis 30 Grad. Und die weiteren Aussichten, am Montag wechselnd bewölkt, von Westen und Südwesten her kommende teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich Unwettergefahr durch Starkregen bei Temperaturen von 18 bis 28 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Waffenlieferungen an die Ukraine notfalls noch jahrelang. Diese Zusage gab es jetzt in Richtung Kiew von den G7 Außenministerinnen und Ministern. Das zweitägige Treffen war bestimmt vom Krieg gegen die Ukraine. Und welche Zusagen und Forderungen es noch gab, hören Sie gleich. Der erwartete NATO-Beitritt von Finnland und Schweden ist das zentrale Thema des Treffens der Außenministerinnen und Minister des Militärbündnisses, das heute in Berlin beginnt. Die Türkei stellt Bedingungen, um was es genau geht und wie die Reaktionen darauf sind. Darüber sprechen wir mit unserem beobachtenden Korrespondenten. Die Agrarminister der G7-Staaten haben das indische Ausfuhrverbot für Weizen kritisiert. Auch über dieses Treffen gibt es ausführliche Informationen. Der Krieg gegen die Ukraine geht parallel zu all diesen politischen Begegnungen ja weiter. Die Ukraine leistet Widerstand. Mit welcher Wirkung, das hören Sie dann. Die Beerdigung der im Westjordanland getöteten Reporterin in Jerusalem wurde von gewaltsamen Zusammenstößen überschattet. Der Einsatz der israelischen Polizei ist auf internationale Kritik gestoßen. Das wird Thema sein. Bevor wir zum Sport kommen, Bundesliga, Champions League, Europa League, Ergebnisse präsentiert Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Gentechnisch verändert, um die Tücken der Kennzeichnungspflicht geht es dann im Anschluss an diese Sendung in unserem Hintergrund ab 20:40. Gemeinsam gegen Putins Handeln, so kurz zusammengefasst die Haltung der Teilnehmenden beim Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister. Das Treffen im Weißen Haus an der Ostsee ist zu Ende und in der Abschlusserklärung formulieren es die Unterzeichnenden deutlich. Russlands Isolation, sowohl politische als auch wirtschaftliche, wird von den 7 Industrienationen weiter betrieben werden, wenn Moskau den Krieg nicht beendet. Und Deutschland und die anderen G7-Staaten wollen der Ukraine notfalls noch jahrelang Waffen und andere militärische Ausrüstung liefern. Frank Kapelan über dieses Treffen, das thematisch und atmosphärisch so sehr überschattet und bestimmt war von diesem Krieg.
Energisch und mit großer Entschlossenheit in der Stimme trägt Annalena Baerbock die G7-Beschlüsse vor. Die Außenministerin gibt ein minutenlanges Statement ab. Das ist womöglich das ungewöhnlichste Treffen der G7, das wir jemals erlebt haben, meint Baerbock. Ein kurzer Spaziergang durch den Park von Schloss Weißenhaus mit ihren Amtskollegen, das obligatorische Familienfoto, ja, auch das hat es gegeben, aber der Krieg Putins trübt die Idylle bis zur letzten Minute.
Wie wir jetzt handeln oder aber auch wie wir nicht handeln, wird für viele Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte unser Miteinander auf der Welt prägen. Deswegen ist ein Wegducken oder Zaudern und Zögern für uns, für mich persönlich, keine Option.
Baerbock wird einen Moment lang persönlich. Teilt der Kanzler ihre Ansicht? Gestern hatte Olaf Scholz weitere Zusagen an die Ukrainer vermieden. Er war es in den vergangenen Wochen, dem Zögerlichkeit vorgehalten wurde, während seine Außenministerin auf weitere schnelle Waffenlieferungen drängte. Dmytro Kuleba, der ukrainische Außenminister, war mit dem Ruf nach Kampfflugzeugen ins Ostseebad gekommen. Dem werden die G7 nicht folgen. Aber die demokratischen Industrienationen wollen weiter helfen.
und zwar mit Waffen, die wir liefern können.
Flugzeuge können eben nicht geliefert werden, das hatte auch der EU-Außenbeauftragte betont. Dafür würden die zusätzlichen 500 Millionen Euro gar nicht ausreichen, so Josep Borrell, der mit einer entsprechenden Geldzusage nach Weißenhäuserstrand gekommen war. Vor allem aber könnte die Bereitstellung von Kampfjets dazu führen, dass die NATO endgültig Kriegspartei würde. Grundsätzlich aber kann die Ukraine eine nochmals deutlich gesteigerte Lieferung von Waffen erwarten.
It's very important at this time that we keep up the pressure on Vladimir Putin by supplying more weapons to Ukraine by increasing the sanctions.
Wir müssen den Druck auf Putin aufrechterhalten, so die britische Außenministerin Liz Truss, mit Waffenlieferungen und mit verschärften Sanktionen. Welchen Part Deutschland am Ende übernehmen wird, bleibt unklar. Baerbock konzentriert sich vielleicht auch deshalb auf einen anderen Punkt des G7-Treffens, die Angst vor einer weltweiten Ernährungskrise durch den Krieg.
Wir dürfen nicht naiv sein. Das ist kein Kollateralschaden. Es ist ein ganz bewusst gewähltes Instrument in einem hybriden Krieg, der gerade geführt wird.
Der russische Diktator exportiert selbst kein Getreide mehr. Der ukrainische Seehafen Odessa kann nicht mehr angelaufen werden. 25 Millionen Tonnen lagern dort in den Silos, die in vielen Ländern Afrikas dringend erwartet werden. Putin nutzt Weizen als Waffe und sorgt für Desinformation, so Annalena Baerbock.
Nichtsdestotrotz wird dieses Narrativ, dass es Sanktionen sind, die die Ernährungspreise explodieren lassen, weiter bedient.
Irritiert sind die Außenminister darüber, dass der türkische Präsident Erdogan den Beitritt Finnlands und Schwedens in die NATO infrage stellt. Eigentlich sollte doch jeder froh darüber sein, dass Demokratien mit starken Verteidigungsfähigkeiten das Bündnis stärker machen, erklärt Baerbock. Sie unterstütze den Wunsch beider Länder nach Zugehörigkeit zum transatlantischen Bündnis. Erdogan dagegen hatte sich überraschend distanziert über die Erweiterung geäußert. Insbesondere Schweden hält er vor, sich nicht genügend von der kurdischen Arbeiterpartei PKK zu distanzieren. Am Abend werden sich die Außenminister der NATO in Berlin mit dem Beitrittsprozess beschäftigen.
Und wir gehen von der Ostsee an die Spree. In Berlin sind nämlich die NATO-Außenministerinnen und Minister bereits zusammengekommen oder eingetroffen. Und natürlich wird es auch bei dieser Begegnung um den russischen Krieg gegen die Ukraine gehen. Aber da eben auch, wie im Beitrag von Frank Kapellan gerade gehört, um die erwarteten NATO-Beitrittsanträge Finnlands und Schwedens. Klaus Remme beobachtet für uns das NATO-Treffen und ist uns jetzt aus Berlin auch zugeschaltet. Herr Remme, der türkische Präsident Erdogan hat Einwände gegen die Beitrittspläne der nordischen Länder, die, so begründet er, Heimat terroristischer Organisationen seien. Da gab es jetzt schon eine Relativierung eines türkischen Sprechers. Aber gab es auch von Seiten der NATO-Verbündeten über die G7 hinaus schon Reaktionen?
Na, Frau Enzinger, ich glaube, Frank Kapellan hat es eben gesagt, dieser Einwand vor allen Dingen so offensiv, wie er von Präsident Erdogan formuliert worden war, kam überraschend, denn es hat ja nicht gemangelt in den letzten Tagen länderübergreifend an positiven Wortmeldungen und Kommentaren auf diese Willensbildung in Finnland und Schweden, auch wenn diese noch nicht in formellen Beitrittsanträgen münden. Das soll ja erst in den nächsten Tagen der Fall sein. Und Sie haben die Relativierung erwähnt. Ein Sprecher Erdogans hat heute widersprochen. Damit wolle man nicht in erster Linie den Beitritt dieser beiden Länder in die NATO blockieren, sondern man weise lediglich darauf hin, dass alle NATO-Länder Sicherheitsinteressen haben und man wolle sicherstellen, dass die türkischen berücksichtigt werden. Das Treffen selbst beginnt in diesen Minuten. Sie haben es gesagt, eigentlich ist keine Begrüßung notwendig, denn bis auf den japanischen Amtskollegen haben sich alle gesehen vor wenigen Stunden in Schleswig-Holstein. Es ist das Treffen der NATO-Außenminister. Da kommen jetzt noch viele dazu, aber aus dem Kreise der G7 sind fast alle da.
Und Sie haben es gesagt, die Türkei hat relativiert. Wir wissen aber jetzt nicht genau, wie das Verfahren weitergehen wird und welche Rolle die Türkei da spielt. Welche Rolle kann sie denn spielen? Wie wichtig ist die Türkei bei den Beitrittsgesuchen Finnlands und Schwedens?
Ja, sie ist genauso wichtig wie alle anderen 29 NATO-Staaten. Ein Veto reicht und dann kann dieser Beitritt nicht vollzogen werden. Das wissen alle, das wissen auch die Beitrittskandidaten. Einer der ersten, die hier am frühen Abend in Berlin ins Auswärtige Amt kamen, war der finnische Außenminister Pekka Haavisto. Und der sagte, wir wissen darum, dass das auch einmal stolpern und haken kann. Wir wissen, dass das mehrere Monate dauern kann. Er habe mit seinem türkischen Amtskollegen Çavuşoğlu gesprochen, um, wie er wörtlich sagte, den Druck, die Spannung ein bisschen rauszunehmen. Man sei da dialogbereit. Aber es zeigt einmal mehr, dass die Phase, in der der Beitritt Finnlands und Schwedens ratifiziert werden muss von allen 30 Mitgliedstaaten, das ist das, was die Finnen die graue Periode nennen, wo man noch nicht den Schutz von Artikel 5 genießt, der sogenannten Beistandsklausel, und möglicherweise besonders verwundbar ist gegenüber Russland, dass man da Unterstützung erfährt. Das ist der Fall, und Haavisto verwies auf die EU und auf die Unterstützung, die von dort kommen kann.
Many of the member states have announced that we are already covered by the Article 42.7, even when we are not a NATO member. All these kind of announcements are very important for us.
Er sagte, diese Unterstützungserklärungen seien sehr wichtig, und er verwies auf den EU-Vertrag § 42 Absatz 7, in dem sich die Mitglieder zu voller Unterstützung im Falle eines Angriffs verpflichten.
Und wenn wir dabei kurz auch noch bleiben, auf Reaktionen ansprechen auf den Beitrittswunsch Finnlands. Sie haben es gesagt, da geht es ja um Sicherheitsinteressen. Auch Putin hat inzwischen reagiert auf diesen Beitrittswunsch, nämlich wie?
Ja, wir haben in den vergangenen Wochen mehrfach Drohungen gehört, wenn man sie so interpretieren will, zumindest Ankündigungen von Gegenmaßnahmen, Reaktionen, Vergeltungsmaßnahmen, wenn man will, die Stromlieferungen aus Russland, das ist so konkret, wie man es im Moment machen kann, wurden eingestellt von Russland nach Finnland. Das klingt möglicherweise dramatischer, als es ist. Zumindest die Finnen reagieren da relativ gelassen, denn sie bekommen unterhalb von 10% ihres Stroms aus Russland und können diese Lücke kompensieren. Haavisto wies darauf hin, dass der finnische Präsident mit Wladimir Putin telefoniert habe, ihn über die Beitrittspläne unterrichtet habe. Hören wir ein paar Sekunden.
The border is peaceful and we want to maintain that border peaceful. It's very important that we communicate with our neighbor. We don't ask any permission for our political steps, but we communicate.
Also wir fragen da nicht nach Erlaubnis, sagte er, aber wir kommunizieren, denn die Grenze ist friedlich und sie soll friedlich bleiben.
Das Zusammentreffen der NATO-Vertretungen, Klaus Remme berichtet darüber, beobachtet es weiter für uns. Herzlichen Dank dafür. Der Krieg gegen die Ukraine hat Auswirkungen auf die globale Lebensmittelversorgung unter anderem auch. Der Weizenmarkt ist enorm unter Druck geraten und gerät noch mehr unter Druck, nachdem jetzt nämlich auch der weltweit zweitgrößte Weizenproduzent Indien den Export des Getreides mit sofortiger Wirkung verboten hat. Was tun? Darüber haben die G7 Agrarministerinnen und Minister in Stuttgart gestern und heute unter anderem beraten. Heute ging es dann auch noch um die Frage, wie Landwirtschaft nachhaltiger gestaltet werden soll angesichts der Klimakrise. Unser Korrespondent in Baden-Württemberg, Thomas Wagner, der hat diese Begegnung verfolgt, zu der auch Landwirte aus Baden-Württemberg gekommen sind, um diese Forderungen anzubringen.
Klare Herkunft für jeden sichtbar, anstatt Mogelpackungen aus Billigimport.
Und zwar geht es hier um Versorgungssicherheit. Zur kurzfristigen Stabilisierung der Liquidität der Landwirtschaft fordern wir ein Aussetzen der Mineralölsteuer für Agrardiesel.
Protestierende Landwirte vor dem Schloss Hohenheim bei Stuttgart, dem offiziellen Tagungsort der G7 Agrarminister. Die allerdings bekamen von all dem nichts mit. Kurzfristig wurde die Konferenz in ein nahegelegenes Hotel verlegt, samt Abschlusspressekonferenz. Doch das von den protestierenden Landwirten angesprochene Thema Versorgungssicherheit spielte auch dort eine Rolle. Die wichtigste sogar.
Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine, nämlich nicht nur die Klimakrise, bedroht die Ernährungssicherheit, sondern auch der Krieg hat den Druck auf die globalen Ernährungssysteme nochmals massiv erhöht.
Damit war der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen als Gastgeber auch schnell beim beherrschenden Thema des G7-Agrarministertreffens.
Rund die Hälfte der Weizenanbaufläche liegt in den umkämpften Gebieten im Osten des Landes. 20 Millionen Tonnen Getreide lagern noch in den Silos und müssen dringend abtransportiert werden, um Platz zu machen für die neue Ernte.
Dringend abtransportieren, Aber wie? Schließlich liegen die ukrainischen Schwarzmeerhäfen unter Beschuss der russischen Armee, sind geschlossen. Die G7-Agrarministerkonferenz, so Cem Özdemir,
begrüßt es sehr, dass Kommissar Wojciechowski da entsprechende Initiative gestartet hat in Sachen Verkehrswege.
Getreide aus der Ukraine über die Donau und die Balkanstaaten auf dem Landweg gar ausführen. Experten beäugen diese Alternativen sehr skeptisch. Sebastian Hess ist Professor für Agrarmärkte an der Universität Hohenheim bei Stuttgart.
Die Läger zu leeren mit Hilfe von Landtransporten, das ist eben viel, viel schwieriger als über die Seehäfen. Denn man kann sich vorstellen, was ein Hochseeschiff laden kann an Getreide, das ist ein Vielfaches von dem, was man zum Beispiel in Eisenbahnwaggons oder gar auf Lkw packen kann.
Hinzu kommt, nicht nur aus der Ukraine kommt weniger Getreide auf die Weltmärkte. Heute hat auch Indien als weiterer wichtiger Getreideproduzent angekündigt, keine Exporte mehr in andere Länder. Vorrang habe nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer beispiellosen Hitzewelle die Versorgung der eigenen Bevölkerung. Ein Beispiel, dem andere Länder, so Experte Sebastian Hess, durchaus folgen könnten.
Man könnte sagen, das ist der gleiche Effekt, wie wir es bei Privathaushalten als Hamsterkäufe manchmal bezeichnen. Das erleben wir eben bei Staaten, die sagen, wir halten jetzt unsere Mengen im Land, verbieten die Ausfuhr.
Zwar habe man für den Exportstopp Indiens durchaus Verständnis, so Landwirtschaftsminister Cem Özdemir.
Indien hat ja selber wegen der jüngsten Hitzewelle die Ertragsschätzung in Höhe von 110 Millionen Tonnen um rund ein Viertel nach unten korrigiert. Und der Exportstopp betrifft Länder wie Bangladesch und Nepal, die dringend darauf angewiesen sind.
Daher soll beim nächsten G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs, bei dem Indien als Gast teilnehmen wird, über das Thema nochmals geredet werden. Alles in allem sprachen sich die G7-Agrarminister in Stuttgart für mehr globale Preiskontrollen bei Agrargütern aus, aber auch für mehr Investitionen in kleinbäuerliche Strukturen in aller Welt.
Es sind manchmal so einfache Dinge wie Kühlmöglichkeiten, Transportmöglichkeiten, Straße, Schiene, was auch immer. Damit könnte man schon wahnsinnig viel Nacherntenverluste einfach ausschließen. Ich meine, es ist absurd, wenn Sie 50% des Verlustes reduzieren können, hätten Sie genug Lebensmittel für die gesamte Menschheit.
Cem Özdemir im Beitrag von Thomas Wagner. Internationale Beratungen also zu Ukraine-Hilfe und Lebensmittelversorgung. Deutschland und die anderen G7-Staaten wollen der Ukraine notfalls also noch jahrelang Waffen und andere militärische Ausrüstung liefern. Das ist ein Ergebnis des Außenministerinnentreffens. Wie lange dauert aber dieser Krieg noch? Russlands Außenminister Lavrov hat dazu heute gesagt, das sei schwer vorherzusehen. Die Versuche des Westens, Russland zu isolieren, seien aber zum Scheitern verurteilt. Stefan Lark beobachtet die Entwicklung von Moskau aus. Die Kämpfe in der Ukraine, sie gehen weiter. Wie Russland dabei aber vorankommt, dazu gibt es unterschiedliche Aussagen.
Die russischen Truppen setzen ihre intensiven Angriffe in der Ostukraine fort, allerdings ohne dabei nennenswerte Fortschritte zu erzielen. Das behauptet jedenfalls die ukrainische Seite. Zwar meldet das Verteidigungsministerium in Moskau, dass es Luftangriffe auf mehrere ukrainische Gefechtsstände und zwei Munitionslager im Gebiet Donetsk gegeben habe. Auf der anderen Seite spricht die Ukraine davon, durch heftigen Widerstand den russischen Vormarsch im Osten des Landes abgebremst zu haben. Beispielsweise sei es gelungen, Versuche russischer Einheiten, einen Fluss zu überqueren, um dann die Stadt Severodonetsk einzukesseln, zu verhindern. Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhii Gaidai, behauptet, die russischen Truppen hätten schwere Verluste an Einheiten und Soldaten erlitten. Außerdem habe man Telefongespräche abgehört und erfahren, dass sich ein ganzes russisches Bataillon geweigert habe, weiter anzugreifen, weil sie gesehen hätten, was dann passiert. Auf Luftaufnahmen vom Flussufer sind Dutzende zerstörte Panzerfahrzeuge und zerstörte Schwimmbrücken zu sehen. Nach eigenen Angaben ist es der Ukraine auch gelungen, russische Truppen aus der zweitgrößten ukrainischen Stadt Kharkiv zu vertreiben. In seiner nächtlichen Videoansprache hatte der ukrainische Präsident Selenskyj gestern gesagt, die schrittweise Befreiung von Kharkiv beweise, dass man niemanden in der Ukraine dem Feind überlassen werde. Seine Truppen würden für die Rückeroberung aller besetzten und belagerten Gebiete kämpfen. Keine Fortschritte gibt es jedoch in Bezug auf die verletzten ukrainischen Soldaten in dem belagerten Stahlwerk Azovstal, das unverändert unter Beschuss steht. Die sehr schwierigen Verhandlungen dauerten an, so Selenskyj. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes Kirilo Budanov geht von einem Wendepunkt des Krieges im Sommer aus. Bis zum Ende des Jahres werde der Krieg für Russland mit einer Niederlage enden.
Die Ukraine meldet, den Vormarsch Russlands im Osten abgebremst zu haben. Die Informationen waren das von Stefan Lack und wir gucken kurz nach Deutschland. In den Umfragen zeigt sich ein enges Rennen. Es geht um die bevorstehende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. CDU und SPD fast gleich auf. Da hieß es, um Wählerstimmen werben bis kurz vor Schluss. Den Endspurt der Parteien hat unsere Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin Felicitas Böselager begleitet. Ein Wahlkampf, der auch von den bundespolitischen Spitzen kräftig unterstützt worden ist.
Für den Wahlkampfabschluss in Nordrhein-Westfalen reiste am Freitag Politikprominenz aus ganz Deutschland in das Bundesland. Die Grünen bekamen Unterstützung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Düsseldorf und Köln. Zu CDU-Spitzenkandidat Hendrik Wüst reiste der frisch wiedergewählte schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther an. Und in Köln war Bundeskanzler Olaf Scholz für den SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty.
Dass wieder Respekt herrscht für die Arbeit, die die Einzelnen leisten und die wir alle miteinander zustande bringen. Wenn das alles gelingen soll, dann brauchen wir zwei Dinge. Ein NRW, das morgen funktioniert, und den richtigen Ministerpräsidenten Thomas Kutschaty.
Die Wahl in NRW gilt als Stimmungstest für die Parteien im Bund. Und so setzte sich auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in einem Interview im WDR für NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ein.
Auf dem Prüfstand steht am Sonntag die Leistungsbilanz der Regierung von Hendrik Wüst. Und ich finde, die kann sich sehen lassen. Und dafür hoffe ich, eine große Zustimmung auch in der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen zu sehen.
Merz war in den vergangenen Wochen viel im Wahlkampf im Land unterwegs gewesen. Ein Wahlkampf, der zunächst mit rauen Tönen rund um die sogenannte Mallorca-Affäre der ehemaligen CDU-Ministerin Ursula Heinen-Esser begann, aber schließlich, auch überschattet vom Krieg in der Ukraine, in einer weitgehend sachlichen Diskussion zwischen den Spitzenkandidaten endete. Dabei spielten klassische landespolitische Themen wie innere Sicherheit und Bildung eine untergeordnete Rolle. Ministerpräsident Hendrik Wüst legte den Fokus auf die energieintensive Industrie in Nordrhein-Westfalen.
Dass wir uns kräftig anstrengen, dass Arbeitsplätze sicher bleiben bei allem, was wir tun. Klimawandel und Arbeitsplätze müssen zusammenpassen. Darum geht's in den nächsten Jahren in ganz besonderer Weise.
Und Thomas Kutschaty fasste sein Hauptanliegen im Duell mit Wüst im WDR so zusammen.
Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt aller zukünftigen politischen Entscheidungen stellen. Wir haben in den letzten zwei Jahren Kinder und Jugendliche eigentlich immer nur als Schülerin oder Schüler betrachtet und nicht als Mensch. Und sie mussten so viel in Kauf nehmen und einstecken in den letzten zwei Jahren.
Zwischen Kutschaty und Wüst zeichnet sich seit einigen Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Sowohl SPD als auch CDU könnten laut Umfragen rund 30% erreichen. Wenn die Demoskopen Recht behalten, dann wird es am Ende Mona Neubauer sein, die Spitzenkandidatin der Grünen, die mit ihrer Partei entscheidet, ob die Sozial- oder die Christdemokraten in den kommenden 5 Jahren den Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen stellen. Umfragen sehen die Grünen bei 17%, ein Rekordwert für NRW. Bei der vergangenen Landtagswahl 2017 erhielten die Grünen 6,4%. Für die bisherige schwarz-gelbe Regierung wird es wohl nicht mehr reichen. Die FDP wird ihr zweistelliges Ergebnis wahrscheinlich nicht wiederholen können.
Felicitas Böselager war das. Der Tod der Al Jazeera-Reporterin im Westjordanland hat international Empörung ausgelöst. Nach wie vor ist ja ungeklärt, wer den tödlichen Schuss abgegeben hat. Bei der Beerdigung gestern hat es eine Auseinandersetzung mit der israelischen Polizei gegeben. Benjamin Hammer schildert, was genau geschehen sein soll. Eine Vorstellung davon bekommt man über ein Internetvideo, das im Moment kursiert.
Es ist nur ein kurzer Ausschnitt, ein Video, unter das jemand traurige orientalische Musik gemischt hat. Ein Video, das nicht alles zeigt. Aber dieses eine Video wird aktuell im Netz millionenfach geklickt und geteilt und sorgt für Entsetzen und Empörung. Zu sehen sind palästinensische Männer, die in Ost-Jerusalem den Sarg mit dem Leichnam der getöteten Journalistin Shirin Abu Akleh tragen. Von hinten nähern sich israelische Grenzpolizisten in voller Schutzmontur. Die Polizisten schlagen auf manche der Männer, die den Sarg tragen, mit Knüppeln ein. Ein Mann hält sich eine Hand schützend vor den Kopf, ein anderer muss den Sarg loslassen. Die Männer haben Mühe, den Sarg aufrechtzuerhalten. In einem Moment fällt er fast zu Boden. Die palästinensisch-amerikanische Journalistin Abu Akleh hatte vor wenigen Tagen vor Ort über einen Einsatz der israelischen Armee im besetzten Westjordanland berichtet. Dabei wurde sie getötet. Die Palästinenser sagen, sie sei von israelischen Soldaten getötet worden. Die israelische Armee bestätigt das nicht. Israels Regierung will den Vorfall untersuchen, wenn möglich gemeinsam mit den Palästinensern, was die bislang ablehnen. Abu Akleh wurde von vielen Menschen verehrt. Dass ihre Beerdigung nun von Gewalt überschattet wird, sorgt international für Entsetzen. Das war ein Tag, an dem wir einer bemerkenswerten Journalistin gedenken sollten, sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki. Wir wissen, dass es sehr verstörende Aufnahmen vom Trauerzug gibt. Wir bedauern, dass es ein Eindringen gab in das, was ein friedlicher Trauerzug sein sollte. Wir haben aufgerufen zu Respekt gegenüber dem Trauerzug, den Trauernden und den Familienangehörigen in dieser angespannten Zeit. Entsetzt zeigten sich auch Vertreter der Europäischen Union und der Vereinten Nationen. Der EU-Vertreter bei den Palästinensern in Ost-Jerusalem sprach von unnötiger Gewalt der israelischen Polizei. Die verteidigte ihr Vorgehen. Laut einer Absprache mit der Familie der getöteten Journalistin hätte der Sarg mit einem Leichenwagen von einem Krankenhaus zum Friedhof transportiert werden sollen. 300 Randalierer, so die Polizei, hätten das verhindert. Die Polizei habe wiederum eingegriffen, um zu verhindern, dass die Randalierer den Sarg in ihre Gewalt bringen und losmarschieren. Auf die Polizisten seien Glasflaschen und andere Objekte geworfen worden. Unser Blut und unsere Seelen opfern wir für dich, riefen die Menschen auf dem Trauerzug, der irgendwann den Friedhof auf dem Zionsberg von Jerusalem erreichte. Es war die wohl größte palästinensische Menschenansammlung seit Jahren. Diese Aufnahmen stammen von Al Jazeera, dem Fernsehsender mit Sitz in Katar, für den Shirin Abu Akleh arbeitete. Völkerrechtlich hält Israel Ost-Jerusalem besetzt. Die Palästinenser wollen das Gebiet zur Hauptstadt eines eigenen künftigen Staates machen. Israel wiederum erhebt Anspruch auf die ganze Stadt. Aktuell hat sich die Lage in Jerusalem weitgehend beruhigt. Insgesamt ist sie aber sehr angespannt. In den vergangenen Wochen ereigneten sich mehrere Terroranschläge durch Palästinenser in Israel. Die israelische Armee wiederum drang immer wieder in die Stadt Jenin im Westjordanland ein, von wo ein Teil der Attentäter stammt. Shirin Abu Akleh wollte einen dieser Einsätze als Journalistin dokumentieren und wurde dabei getötet.
Benjamin Hammer. Und die israelische Polizei hat angekündigt, die Gewalt bei der Bestattung der Journalistin zu untersuchen. Wir kommen zum Sport mit Matthias Friebe. Da gibt es Grund zur Freude für Stuttgart.
Der letzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga heute, der ist ja häufig dramatisch. Heute dann aber sah es eher langweilig aus über weite Strecken dieses Spieltags. Am Ende dann aber doch noch Spannung und das lag eben vor allem an Stuttgart und einem Tor in der Nachspielzeit. Julia Metzner berichtet.
Der VfB gewinnt gegen den FC mit 2:1. In der 12. Minute hatte Sascha Kalajdzic erst einen Vollelfmeter verschossen. Der herausragende Marvin Schwebe im Kasten der Kölner hatte pariert. Aber in der darauffolgenden Ecke das 1:0 gemacht. Der Ausgleich durch Modest in der zweiten Halbzeit. Die Kölner dann plötzlich im Spiel drin. Aber in fast letzter Sekunde dann die große Erlösung, das Siegtor vom Kapitän von Wataru Endo. Stuttgart bejubelt den Last-Minute-Klassenerhalt, gewinnt mit 2:1 gegen Köln.
Das war aber nur möglich, weil gleichzeitig Hertha in Dortmund mit 1:2 verlor. Danach sah es aber ebenfalls lange Zeit nicht aus. An diesem Nachmittag Christian Schulze über die Wendung in der zweiten Halbzeit.
Pures Entsetzen bei Fans und Spieler von Hertha BSC. Die Hertha verliert in Dortmund nach 1:0 Führung am Ende doch noch mit 1:2. Dabei ging es so gut los für die Hertha. 18. Minute, Foulelfmeter nach Videobeweis. Belfodil verwandelte zum 1:0. Hertha auf der Siegestraße, lange auf der Siegestraße. Erst in der 66. Minute der Ausgleich. Wieder ein Elfmeter nach Videobeweis, diesmal ein Handspiel. Erling Haaland in seinem letzten Bundesligaspiel verwandelte zum 1:1. Und der eingewechselte Moukoko führt Dortmund hier zum 2:1-Sieg und damit die Hertha in die Relegation.
Zum 8. Mal steigt Arminia Bielefeld aus der Fußball-Bundesliga ab. Heute gegen Leipzig hätte es ein kleines bis mittleres Fußballwunder gebraucht. Das blieb am Ende aus. Trotzdem verabschiedete sich Bielefeld mit einer kämpferischen Leistung, die Stefan Kaußen gesehen hat.
Erleichterung in Leipzig in der Nachspielzeit. Das 1:1 per Kopf durch Willi Orban bringt RB tatsächlich in die Champions League. Platz 4 ist gerettet, obwohl die Mannschaft von Domenico Tedesco in der zweiten Halbzeit durch den Treffer von Serra für Bielefeld lange mit 0:1 zurücklag, aber am Ende das 1:1 reicht RB für die vierte Champions League in Folge.
Bedeutet auch, der SC Freiburg spielt in der Europa League, wird am Ende Fünfter. Kurz bestand sogar noch die Chance auf die Königsklasse, am Ende aber verloren die Freiburger mit 1:2 in Leverkusen. Marc Eschweiler.
Durch ein Tor in der 7. Minute der Nachspielzeit feiert Leverkusen im letzten Spiel der Saison noch einen knappen, hauchdünnen Sieg. 2:1 gegen tapfer kämpfende Freiburger. Palacios mit einem Lupfer ins leere Tor aus über 50 Metern. Denn die Freiburger hatten alles nach vorne geworfen, um den 2:1-Siegtreffer zu erzielen, hatten einen Freistoß und liefen dann in diesen Konter. Zuvor ein offenes Spiel. Alario hatte Leverkusen in Führung gebracht. Haberer kurz vor Schluss ausgeglichen. Und da war kurz die Hoffnung da auf die Fußball-Champions League. Freiburg brauchte ein Tor, warf alles nach vorne und kassierte dann am Ende doch noch das 1:2.
5 Tore an der Alten Försterei in Berlin mit einem 3:2 Heimsieg gegen Bochum sichert sich Union Berlin nicht nur die zweite Europapokalteilnahme in Folge, sondern dieses Mal sogar die Europa League. Jakob Rüger dazu.
Partystimmung in Berlin-Köpenick. Sie haben es wirklich geschafft. Der erste FC Union qualifiziert sich für die Gruppenphase der Europa League und jubelt über einen 3:2 Heimsieg gegen den VfL Bochum. Der schnelle Start schon in der 5. Minute, der Kopfballtreffer von Grischa Prömel, dann in der 25. das 2:0, der Handelfmeter von Taiwo Avoni verwandelt. Aber Bochum gab sich nicht auf. Der Anschlusstreffer von Zoller, dann der Ausgleich durch Eduard Löwen. Aber in der Schlussphase, in der 88. Minute, mit viel Willen Taiwo Avoni zum umjubelten 3:2. Der Heimsieg für den ersten FC Union.
Die anderen 4 Ergebnisse heute mit kaum Auswirkungen auf die Tabelle. Wolfsburg-Bayern 2:2, Mainz-Frankfurt ebenfalls 2:2. Gladbach schlägt Hoffenheim 5:1. Nach dem Spiel verkündete Trainer Adi Hütter seinen Abschied aus Gladbach. Das gilt auch für Augsburgs Markus Weinzierl nach dem 2:1 gegen Fürth. Das alles gleich ausführlich in Sport am Samstag.
Und das waren die Informationen bis hierhin vom Sport von meinem Kollegen Matthias Friebe. Die Informationen am Abend sind zu Ende. Ich bin Petra Enzminger und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Abend.